ARD Sounds.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Sao Paulo ist riesig, laut, schnell, ziemlich hässlich an manchen Stellen und trotzdem zieht diese Stadt Menschen aus aller Welt an. Mehr als 20 Millionen Menschen leben in der Metropolregion. Viele stehen jeden Tag stundenlang im Verkehr. Die Reichen fliegen mit dem Hubschrauber über den Stau hinweg. Und mittendrin gibt es Straßen, auf denen manchmal getanzt wird, ein japanisches Viertel und sogar eine Kaffeeplantage zwischen den Hochhäusern. Gudrun Fischer kennt Brasilien seit ihrer Kindheit. Sie ist dort aufgewachsen, hat lange im Land gelebt und kommt bis heute immer wieder zurück. Und für uns ist sie durch Sao Paulo gezogen. Gudrun, schön, dass du da bist.
Hallo.
Gudrun, du bist in Brasilien aufgewachsen. Ist das bis heute ein Stück Heimat für dich?
Ja, also es ist ja mein erstes Zuhause gewesen und das wiegt schon schwer. Da hängt die Sprache dran, Essen, Kultur, Klima und so. Also ich würde sagen, das ist meine Basis.
Die Basis. Du kommst immer wieder zurück zu deiner Basis, wenn du lange nicht da warst. Was fehlt dir besonders an Brasilien?
Also wenn ich dort bin, sinken meine Schultern. Ich bin irgendwie entspannter. Ich weiß nicht warum. Also ich bin dann klar weniger deutsch und weniger ernst, weniger verbissen, weniger fleißig vielleicht auch sogar.
Das darf man ja auch mal sein.
Ja, genau. Ich muss unbedingt immer hin, weil eben das ist meine Basis.
Du warst für uns, warst du sehr fleißig in Sao Paulo. Lass uns mal über diese Stadt sprechen. Die ist, glaube ich, ein bisschen anders als Rio de Janeiro. Den Eindruck von dem, was ich bisher gehört habe, ist eher so eine Stadt, ja, in der man arbeitet. Ne? Wie fühlt sich das an, dort zu sein? Wie fühlt sich das an, dort anzukommen?
Ich komme ja immer aus Rio und Rio ist schon sehr anders. Ich wohne ja auch in Rio zeitweise, also
schön.
3 Monate im Jahr. Und São Paulo für mich, ich mag São Paulo inzwischen sehr gerne. Es ist einfach voll und groß. Ich komme dann immer auf dem großen Busbahnhof an. Der ist riesig wirklich und wirklich viele, viele, viele Menschen. Aber es ist alles sauber und gut organisiert. Also ich wundere mich immer, dass so eine große, riesige Stadt so gut organisiert ist, so ordentlich aufgeräumt, finde ich schon fast. Je nach Viertel wahrscheinlich, aber trotzdem, ich finde, es ist ein bisschen sauberer und aufgeräumter als Rio und besser organisiert.
Besser organisiert. Du hast gesagt, du kommst aus Rio. Da lebst du dann auch. Wenn man nach Sao Paulo kommt, dann irgendwann gibt es so einen Moment, wo man vielleicht auch anfängt, die Stadt zu mögen oder sogar zu lieben.
Eben, also ich finde São Paulo zunehmend interessanter und ich bin da oft, weil ich da Interviews führe und Leute besuche und so. Es ist eine anstrengende Stadt, aber das Metrosystem ist ganz gut. Die Metro ist sogar günstiger als in Rio und São Paulo ist sonst eigentlich teurer. Also ich finde São Paulo ist irgendwie sozialer und auf jeden Fall, mir gefällt das da inzwischen sehr gut, obwohl es hässlich ist. Also die Hochhäuser sind, das ist nicht mein Geschmack, ne? Ich habe lieber Grünes und so. Und Rio hat ja das Meer und die Berge und das ist wunderhübsch. Und São Paulo ist schon anstrengend. Ich versuche dann immer, in der Nähe von meinem Hotel ist dieses große Edificio Italia, da gehe ich rauf und guck mal runter und das ist total schön. Und dann bin ich da und dann fange ich an, die Stadt zu mögen.
Hässlich und schön, São Paulo. Wir gehen mal mit dir los, glaube ich, durch die Stadt.
Den besten Eindruck von São Paulo bekommt, wer die Avenida Paulista entlangläuft. An dieser mehrspurigen, pfeilgeraden Straße auf dem Höhenzug der Stadt errichteten viele internationale Firmen ihre Firmensitze. Ein Gebäude ist höher und spektakulärer als das andere. Banken, Marken, Versicherungen, alles vorhanden. Dazwischen residieren die Botschaften vieler Länder, zeigen Shoppingcenter die neuesten Moden und technischen Geräte. Ab und an duckt sich eine denkmalgeschützte Villa eines früheren Kaffeebarons zwischen den Wolkenkratzern. Die meisten modernen Gebäude im sogenannten brutalistischen Stil mit viel Beton entstanden hier in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Zum gemütlichen Flanieren eignet sich die Paulista nicht. Dazu ist die Straße zu lang und zu laut. Aber sonntags sind Autos verbannt und Fahrräder, Roller und Menschen füllen die Fahrbahnen. Der Reiseleiter Raphael steht vor dem schräg bauchigen Gebäude der Industrievereinigung Fiespi, das 1979 entstand. São Paulo ist die Hauptstadt des gleichnamigen Bundesstaats, erklärt Raphael über sein Mikrofon.
São Paulo ist die reichste Stadt und der reichste Bundesstaat Brasiliens. Sozusagen die Lokomotive Brasiliens. 42% des Bruttosozialprodukts werden von den Industrien hier im Bundesstaat São Paulo erwirtschaftet. Dieses Gebäude der Industrievereinigung soll den Reichtum der Stadt deswegen zeigen. Heute liegt an der Avenida Paulista aber nicht mehr das Finanzzentrum. Das war in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Heute pulsiert hier eher das kulturelle Zentrum von São Paulo. Das neue Finanzzentrum liegt im Osten der Stadt an der Avenida Faria Lima. Da residieren Google, Facebook und andere Big Techs.
An der Sightseeing-Tour auf der Avenida Paulista nimmt auch Amanda teil. Amanda hat als Kind 7 Jahre in Stuttgart gelebt und kann noch gut Deutsch. Sie war früher oft an der Paulista.
Hier habe ich meinen ersten Job gekriegt, als ich zur Uni gegangen bin. Obwohl es sehr teuer ist, ist es ein sehr schöner Platz zum Arbeiten. Ich war Sekretärin für 10 Jahre. Aber nach der Pandemie habe ich einen Kurs gemacht und ich habe meinen Job gewechselt, damit ich zu Hause arbeiten konnte. Hier in São Paulo, wir verbringen zu viel Zeit auf der S-Bahn. 1,5 Stunden hin, 1,5 Stunden her oder mehr, wenn es geregnet hat. Ich habe immer gelesen oder einen Podcast gehört oder irgendetwas, damit ich diese Zeit nicht verliere. Aber trotzdem, das ist zu anstrengend, das ist zu stressig. Ich habe eine sehr gute deutsche Firma gefunden. Ich kann endlich meine eigene Wohnung bezahlen.
Amanda wohnt jetzt im zentralen Stadtteil Ipiranga. Dort steht der Palast Ipiranga, der 1885 zur Erinnerung an die Befreiung Brasiliens aus der Abhängigkeit von Portugal gebaut wurde. Der Palast Ipiranga ist ein neoklassizistischer Bau, imposant, mit einem Garten, der an Versailles erinnern soll. Heute befinden sich im Gebäude das Museum für Völkerkunde und für die Geschichte São Paulos. Nicht viele Stadtteile von São Paulo sind grün, sagt Amanda.
Bei den großen Zentren haben wir weniger Bäume, weil es mehr Platz für die Gebäude macht. Das ist nicht das Beste, weil mit den Bäumen haben wir frischere Luft, wir haben Schatten. Das ist wichtig für die Stadt. Wir sind ein grünes Land und wir müssen das schätzen lernen.
Die Avenida Paulista kommt ohne Begrünung aus. Aber in den Nebenstraßen stehen große, alte Bäume. Viele kleine Parks bieten den Angestellten ein Plätzchen für ihre Mittagspause. Wir schlendern durch einen schattigen neuen Park. Das Gelände war einmal ein großer Krankenhauskomplex, sagt Reiseleiter Raphael.
Todo esse complexo.
Diese ganze Anlage gehörte zum Krankenhaus Matarazzo, das 1903 eingeweiht wurde. Besitzer war ein italienischer Hilfsverein, behandelt wurden verarmte italienische Leute. Wir haben in São Paulo die größte italienische Community außerhalb Italiens. Und Francesco Matarazzo war ein sehr reicher italienischer Emigrant. Er war vielleicht der reichste Mann, den wir jemals in Brasilien hatten. Ihm gehörte die größte Firma Brasiliens und ganz Lateinamerikas. Als er 1937 starb, umfasste sein Vermögen mehr als 10 Milliarden Dollar. Seine Nachkommen schlossen 1992 dieses Krankenhaus ohne Erklärung. Sie hatten wohl gut gelebt und all sein Geld aufgebraucht.
Das ehemalige Krankenhausgelände ist von einer internationalen Finanzfirma gekauft worden. Sie will hier 34 Luxusrestaurants eröffnen. Einige sind schon im Betrieb. Im Vorbeigehen schauen wir in edle Kaffeebars.
Es gibt hier auch ein Kulturzentrum mit Ausstellungen und zeitgenössischer Kunst. Außerdem gibt es einen Buchladen, dazu Modegeschäfte. Alles sehr teuer. Es ist ein Ort für die reiche Elite von Sao Paulo und wurde Ende letzten Jahres eingeweiht.
Wir kommen am berühmtesten Museum von Sao Paulo vorbei. Es heißt MASP, Museum für moderne Kunst, und zeigt die besten Ausstellungen Brasiliens. Auch das MASP ist ein moderner Bau. Die Architektin hat den langgestreckten roten zweistöckigen Kasten auf dünne Stelzen gestellt. Zwischen den Stelzen schauen wir nach unten zum historischen Zentrum der Stadt. Hier oben kam es vor über 20 Jahren zu einem Skandal. In einem Shoppingcenter in einer Nebenstraße küssten sich zwei Schwule und wurden von der Security rausgeschmissen. Daraufhin organisierte die lesbisch-, schwule- und Trans-Community einen Protest.
Es küssten sich da 2000 Leute und die Security konnte nicht so viele Menschen rauswerfen. Seitdem hat die LGBTQ-Community eine Nebenstraße für sich in Beschlag genommen. Es ist ein neuer Point entstanden mit Clubs und Partys. Außerdem startet einmal im Jahr an der Paulista eine riesige Pride-Parade. Und wir haben den Weltrekord gebrochen. In den letzten Jahren kamen mehr als 4 Millionen Menschen, um für das Recht zu demonstrieren, so zu lieben, wie wir wollen.
Die Avenida Paulista, habe ich richtig ausgesprochen, oder?
Mhm.
Wirkt sowas wie das große Schaufenster der Stadt, sowas wie die Mönckebergstraße vielleicht in Hamburg oder die Köhe in Düsseldorf?
Ja, wahrscheinlich, genau.
Ich stelle mir vor, da zeigt sich Sao Paulo einfach so, wie es gerne gesehen werden möchte.
Genau, also wie es gerne gesehen werden möchte, ganz bestimmt, weil da sind die großen Konzerne und großen Firmen, die haben da ihre Sitze und haben sich da schicke Hochhäuser hingebaut. Und die Paulista liegt ja auf so einem Höhenzug und ist dann sowieso schon ein bisschen höher und dann noch diese Gebäude und dann sind da darauf noch riesen Antennen. Also ja, es ist beeindruckend, die Paulista.
Amanda, die Frau, die du getroffen hast, die war früher jeden Tag 3 Stunden unterwegs zur Arbeit, das ist ja, klingt ja nach einem großen Horrortrip eher als ein Arbeitsweg. Was würdest du sagen, wie sehr bestimmt der Weg zur Arbeit, aber vielleicht auch die Arbeit selbst, das Leben in der Stadt?
Also der Weg zur Arbeit ist auch in Rio, auch in anderen Großstädten immer schrecklich weit und lang. Und
wenn man keinen Hubschrauber hat.
Genau, wenn man keinen Hubschrauber hat, weil, und das haben ja die wenigsten, zum Glück eigentlich, und es ist schon sehr anstrengend. Die müssen dann in vollen Bussen auch zum Teil stehen, 1-2 Stunden. Also ich frage mich immer, wie die Leute das aushalten. Amanda sagt dann so, ja, sie nutzt die Zeit. Aber ich finde es wirklich schrecklich. Das ist so viel verlorene Zeit. Und in Sao Paulo wurde der Verkehr ein bisschen geregelt von einer ganz tollen Bürgermeisterin vor langer Zeit, vor 20 Jahren. Die hat ein gutes Bussystem eingeführt, das in Rio jetzt irgendwann nachgemacht wurde, dass die Busse wirklich eine freie Bahn haben und nicht auch im Stau stehen. Sowas ist wichtig für so eine große Stadt und auch eine gut funktionierende U-Bahn. Früher gab es nur 3 Linien, in Rio gibt es nach wie vor nur 3 U-Bahn-Linien, in Sao Paulo gibt es inzwischen 10, 20. Das ist schon wichtig, dass die Leute wirklich vorankommen. Und ja, Verkehr und öffentliche Verkehrsmittel ist ein richtig großes Thema.
Ich kenne Pendeln und im Stau stehen aus Indonesien und viele haben dann einen Beifahrer, neben sich nämlich den Laptop, und immer wenn es nicht weitergeht, dann fangen die einfach an zu arbeiten. Vielleicht ist das in Sao Paulo so ähnlich.
Ja, wobei ich fand das in den Metros eigentlich ganz angenehm. Die Leute sind nicht nur bei sich und auf ihrem Handy, sondern sie gucken auch mal und sie lesen sogar mal ein Buch. Und ich fand die Stimmung gar nicht so gestresst und angestrengt. Also nur wenn dann wirklich totale Rush-Hour ist, dann stehen da wahnsinnige Schlangen vor der Metro. Und die fährt aber wirklich im Minutentakt. Und da wird sich sehr reingequetscht. Das finde ich sehr unangenehm. Also das kann in Rio auch passieren.
Amanda, von der du erzählt hast, die arbeitet heute oft von zu Hause, weil sie sich auch eine eigene Wohnung leisten kann. Ist das für viele Menschen in Sao Paulo eigentlich heute selbstverständlich, eine eigene Wohnung zu haben?
Also das ist jedenfalls der große Erfolgssprung. Wer das hat, kann sich wirklich glücklich schätzen. Und wer arbeitslos wird oder irgendwie, wo es ein bisschen bergab geht, muss dann vielleicht zu den Eltern zurückziehen. Also Wohnung ist extrem wichtig und nicht viele haben eine eigene. Und wenn, dann ist es auch total eng. Und wie gesagt, sehr weit. Also je weiter weg, desto billiger. Das ist eben der Punkt. Und Amanda hat schon ziemlich Glück gehabt. Oder ja, hat ihre Karriere aufgebaut, hat sie gut hingekriegt.
Und dann gibt es dieses Krankenhaus für arme Einwanderer. Da wird ein Luxusviertel draus. Und teure Restaurants gibt es auch in Sao Paulo. Also auch die Gentrifizierung schreitet voran.
Ja, also in den guten Stadtteilen, da ist einfach zu merken, wer da wohnt. Ich find's erstaunlich, dass auch ärmere Menschen, also jetzt arm kann ich das nicht nennen, aber ja, auch viele einfach in die Cafés und Restaurants gehen. Und eine gute Freundin von mir, die war bankangestellt oder ist, ja, hat dann in der Schule Aushilfskraft gemacht, hat auch nicht so viel Geld und trotzdem eine Sache mitgemacht, die in São Paulo irgendwann Mode wurde, zu frühstücken zu gehen in einer Bäckerei. Da brauchst du auch Geld für. Und ja, die Leute leisten sich was, die gönnen sich was. Und die Löhne sind in São Paulo besser. Der Mindestlohn ist ein bisschen höher als woanders, weil es da teurer ist. Also ich finde so erstaunlich. Die Leute gönnen sich was, haben ein bisschen Geld in der Tasche. Ich bin jetzt auf einer Besichtigungstour durch das historische Zentrum von São Paulo. Weil Sonntag ist, herrscht wenig Verkehr. Die Sonne scheint, die Hochhäuser spenden Schatten. Vor 120 Jahren galt São Paulo als extrem modern. Die kleine Gruppe trifft sich an einem Café. Zu Fuß bewegen wir uns zwischen Hochhäusern und mehrspurigen Avenidas. Unsere Reiseleiterin heißt Nina.
Die Restaurants hier sind inzwischen Orte des Widerstands. Zum Beispiel die Brahma Bar. Sie liegt an der Ecke der Avenida Ipiranga mit der Avenida São João. Lange Zeit war das hier ein Drogenort, ein Crack-Umschlagplatz. Die Paulistas, wie wir Menschen aus São Paulo heißen, mieden deswegen die Stadtmitte. Sie verfiel und wurde zunehmend von wohnungslosen Menschen bevölkert. Deswegen Vorsicht mit dem Fotografieren. Warten Sie lieber, bis wir anhalten. Und nehmen Sie Rucksäcke immer nach vorne.
Hier um die Ecke, auf der Praça da República, sah ich einmal, wie ein Junge auf einem Fahrrad einer Frau, die gerade telefonierte, das Handy aus der Hand riss. Blitzschnell war er zwischen den Autos verschwunden.
Ab 1860 brachte der Kaffeeanbau Reichtum nach São Paulo. Seit 1910 sind wir eine Millionenmetropole. Wo wir stehen, wurden früher Esel und Pferde gehütet. Dann aber ließen die Gouverneure von São Paulo die Plätze umgestalten. Es sollte hier aussehen wie in Paris. Dieses Prunkgebäude zum Beispiel, es ist von 1860, war unser erstes Lehrerinnenseminar. Und gegenüber steht ein anderes historisches Gebäude. Da hat jetzt der Sternekoch Olivier sein Restaurant. Er ist wunderbar. Er ist Franzose und kämpft seit 40 Jahren dafür, dass das historische Zentrum von São Paulo revitalisiert wird. Die Polizei soll sich mehr zeigen. Wir wollen, dass sich Touristinnen und Touristen sicher fühlen, aber auch die Einheimischen.
Als Brasilien, sagt Nina, 1888 die Sklaverei abschaffte, fehlten in den Kaffee- und Zuckerrohrplantagen Arbeitskräfte. Daher schaltete die brasilianische Regierung überall auf der Welt Zeitungsannoncen, die für die Auswanderung nach Brasilien warben. Viele Menschen kamen. Aus Japan, aus Deutschland, aus Italien.
Die Betreuung der Neuankömmlinge war schlecht. Dieselben, die die versklavten Menschen gequält hatten, empfingen jetzt die Menschen aus Übersee. Die hatten es schwer. Wenn sie einen Vertrag unterschrieben hatten, mussten sie oft 10 Jahre ohne Bezahlung arbeiten. Es gab viele Krankheiten. Aber manche Eingewanderte wurden auch reich.
Wir stehen vor dem Edificio Italia, dem Gebäude, das ich im Zentrum von São Paulo am meisten mag. Es wurde von der wohlhabenden italienischen Community finanziert und hat 46 Stockwerke. Mit seinen 165 Metern ist es das zweithöchste Gebäude São Paulos. Bei jedem meiner Besuche in der Stadt fahre ich mit dem Aufzug hoch und betrachte das fantastische Meer von Hochhäusern. Entworfen hat das Gebäude der deutsch-französische Architekt Franz Hieb. 1965 wurde es eröffnet. Mit seiner ovalen Front und der Glasfassade ist es auf jedem Prospekt von São Paulo zu sehen. Wir gehen ein paar Schritte und stehen vor dem Gebäude Copan. Es wurde vom Star-Architekten Oskar Niemeyer in Form eines liegenden S für den Namen São Paulo gebaut. 1957 war die Einweihung.
Ja, Oskar Niemeyer, der Architekt, der auch die Hauptstadt Brasilia gebaut hat.
Dieses Hochhaus hat mehr als 5000 Apartments. Es wohnen so viele Menschen darin, dass das Gebäude eine eigene Postleitzahl besitzt. Im Copan finden sich Kinos, Theater, Restaurants und vieles mehr. Wir sehen auf dieser Tour durch das Zentrum Dutzende weitere interessante Gebäude und sind beeindruckt. Nur Daniel, der erst vor kurzem nach São Paulo gezogen ist, lässt sich nicht begeistern.
Das ist eine gesetzlose Stadt, gewissermaßen ein Urwald aus Steinen.
Allerdings hat Daniel eine Bar gefallen. Sie liegt im Keller einer ehemaligen Bank. Für die Bar wurden kleine Separés im ehemaligen Tresorraum eingerichtet, hinter riesigen, runden, schweren Tresortüren. Am Ende der Tour gehen wir in ein nettes Café beim São Bento-Kloster. In der Bäckerei des Klosters werden heute noch Brote nach den Rezepten der Mütter der Mönche gebacken, erzählt Reiseleiterin Nina. Daniel lässt sich immer noch nicht überzeugen.
Ich gehe später, wenn wir hier fertig sind, in den Ibirapuera-Park.
Der Ibirapuera-Park ist für die Paulistas eine Erholungsoase mitten in der Stadt. Doch leider ist es der einzige große Park. Die Metropole bietet eben anderes, sagt Reiseleiterin Nina. Tolle Bars und Restaurants. Deswegen feierte sie dieses Jahr ihren Geburtstag dreimal, um in möglichst viele ausgefallene Restaurants zu gehen. Aber die soziale Situation in der Stadt, die sei schwierig. An die 50.000 Menschen sind wohnungslos und leben auf der Straße. Auch Ninas Mutter war einst arm. Sie gehörte zu den Millionen Binnenmigrierten, die auf der Flucht vor Hunger und Armut vom Nordosten Brasiliens in den Süden zogen. Nina erinnert sich, wie sie als Kind glücklich war, wenn sie mit ihrer Mutter in das mehrstöckige Kaufhaus Mapim ging. Denn sie musste kein Geld mitnehmen. Das Mapim war das erste Kaufhaus in Brasilien, das Ratenzahlungen ermöglichte. Nina erinnert sich an den TV-Werbesong.
Mapim, venha correndo, Mapim, chegou a hora, Mapim, é a liquidação. Que fazia as liquidações, né? Aí finalizava, liquidação do Mapim.
Mapim, venha correndo, Mapim, chegou a hora, Mapim, é a liquidação.
Gudrun, du hast das gerade ja schon beschrieben. In São Paulo stehen spannende Gebäude, große Gebäude, neue Gebäude. Die Konzerne haben dort gebaut. Trotzdem wollen viele Menschen dort nicht mehr hin. Was ist denn da schiefgelaufen?
Ja, es hat sich so ein Innenstadt-Slum-artiges Gebilde, kann ich nicht sagen. Also die Menschen leben auf den Straßen, in den Parks, in Zelten und werden immer mal vertrieben und so. Und da hat sich die Crack-Szene eingenistet in São Paulo in bestimmten Straßen. Und immer mal kommt die Polizei und räumt alles. Aber ja, es wird dann zurückgegangen. Und deswegen ist es so ein unangenehmes Gefühl, weil Menschen, die auf der Straße leben, gut, das ist jetzt nicht schön, aber betteln oder so. Aber diese Crack-Leute oder andere Drogen, die jetzt noch billigere Drogen, die jetzt laufen, die machen wirklich viel kaputt innerlich in den Menschen. Und es gibt viel Aggression dann auch. Und deswegen, also weil die Leute aggressiv werden und die reicheren, betuchteren angreifen, wenn sie merken, so, oh, da geht jemand allein und so. Das ist schon echt ein bisschen erschreckend. Also die Stimmung ist aggressiv und die Drogenmenschen sind nicht mehr leicht zu ertragen. Deswegen will da niemand mehr hin in das Zentrum. Also jetzt extrem ausgedrückt, ganz so ist es nicht.
Mhm. Auf der Tour, die du mitgemacht hast, heißt es Handy wegstecken, Tasche nach vorne, gut aufpassen. Wie gehst du durch die Stadt, also auch mit der Hand an der Tasche für alle Fälle?
Nee, also ich weiß, wie ich mich zu verhalten habe. Und
wie
das
denn?
Wissen, also, ja, eben, kein Handy, vor allen Dingen nicht ein teures, das sehen die Leute halt auch. Und ich habe eine gesehen mal, eine Brasilianerin, die mit ihren Stöckelschuhen ist über so einen Platz an der Praça da República. Da ist mein Hotel und das ist wirklich auch so ein Hotspot von Armut und Reichtum alles zusammen. Die lief also ja ein bisschen naiv mit hoch erhobenem Handy und quatscht da so rein. Und zack war ein kleiner Junge, 10 war der vielleicht, mit Fahrrad, hat sich das Handy, ist an ihr vorbeigedüst, hat das Handy geschnappt und war weg, aber richtig schnell. Und sowas passiert. Und dann ist sie total entgeistert, wo ich dachte, ich meine, so dumm kann man sein. Sowas darf eben niemand machen. Und ich gehe mit wirklich normaler Kleidung und nicht so vielen Taschen und nicht so vielen Sachen und auch keinem Schmuck oder keiner teuren Armbanduhr. Das ist normal. Das ist irgendwie, finde ich,
macht man ja auch in Rio nicht wahrscheinlich.
Nein, da sowieso, ja. Da ist genau dasselbe eigentlich. Hm. Genau. Also ich finde, ich gehe auch, ja, Rucksack hinten wird immer gewarnt, lieber Rucksack vorne am Bauch und so, gerade in der Metro, wo dann mal reingegriffen wird und so. Aber die meisten Leute sind total nett und sagen, hey, guck mal, dein Rucksack ist hinten offen, nimm ihn mal vor. Oder sagen, hier, guck mal, Vorsicht, hier in diesem Stadtteil. Es gibt so ein Miteinander und es gibt nicht dauernd Überfälle. Also ich wurde in Deutschland mehr beklaut als in Brasilien.
Ja, das ist gut zu hören. Also für Brasilien, nicht so sehr für uns hier in Deutschland. Gudrun, den Daniel, den du getroffen hast, Sao Paulo, nennt der einen Urwald aus Stein. Das ist ja schon ein krasses Statement. Was würdest du sagen, ist das der Frust derjenigen, die da leben oder die da hingekommen sind? Oder hat er vielleicht auch recht?
Er hat schon recht. Also wenn ich da auf dieses Edificio Italia gehe und dieses Meer an Hochhäusern, ja, das ist viel Stein. Die Stadt ist heiß dann. Sie ist nicht so heiß wie Rio, aber wird heiß durch dieses viele Beton und so. Ja, sie könnten meiner Meinung nach viel mehr Parks haben. Aber ich fand so an der Paulista sind viele Bäume. Und es gibt eben den einen großen Park, wo er dann auch immer hingeht, der Daniel, und verstehe ich auch. Also er ist ein Neuling und wird sich dran gewöhnen, denke ich. Also es ist eine Großstadt mit wenig Parks.
Und ja, dann gibt es aber Bars und Restaurants, von denen kann man durchaus schwärmen. Wie passt das dann wieder zusammen?
Ja, also ich glaube, das ist dann der Park. Ich weiß nicht. Also die Leute amüsieren sich, die sind so nicht hungrig, also sind nicht ausgehungert nach Geselligkeit, aber sie sind gesellig und haben Lust auf Neues und es werden so richtig, also wir haben auf dieser Tour eine Bar besucht, die ist unterirdisch. Das war einmal irgendwie so ein Wasserspeicher, der wurde dann ausgebaut, total spannend, ganz hochmodern, eine Galerie daneben im Keller, aber ganz, ganz toll gemacht. Ja, solche Sachen werden da ausprobiert und die Leute lieben das, die gehen dann in diese neuen Bars und wenn sie sich nur ein Wasser leisten können oder ein Bierchen oder so, dann ja, wird das genutzt und das ist schön, also mit Gruppen, mit kleinen Gruppen, zu zweit, zu dritt, zu viert wird in so kleine Bars gegangen abends, das gehört dazu. Ich stehe in einer Saftbar im Stadtteil Liberdade. Hier lebt die größte japanische Gemeinschaft außerhalb Japans. Es sind fast eine 500.000 Menschen. Als vor etwa 120 Jahren die Migration von Japan nach Brasilien begann, gingen die Leute in das Umland von São Paulo. Hier sollten sie in den Kaffeeplantagen arbeiten. Doch die Lebensbedingungen waren erbärmlich und viele flohen in die Großstadt. Die meisten Japanerinnen und Japaner landeten in Liberdade, was Freiheit heißt. Dieser Stadtteil war 1888 entstanden, als in Brasilien die Sklaverei abgeschafft wurde und die Schwarzen ihren Wohnsitz frei wählen durften. Es regnet. Die Menschen hasten durch die schmale Straße. Der Duft nach frischem Obst lockt mich in eine Saftbar. Neben mir wartet eine ältere Japanerin. Sie heißt Yoshigo.
Ich wohne seit ungefähr 50 Jahren im Stadtteil Liberdade. Ich liebe diese Gegend, denn hier gibt es alles, was ich brauche. Frisches Gemüse, Obst, alle Esswaren, die ich liebe. Viele Restaurants und alle sind sehr gut. In Sao Paulo habe ich Cousins und Cousinen, die leben sogar schon länger hier als ich. Ich selbst bin Brasilianerin. Mein Vater ist Japaner. Meine Mutter ist Tochter einer Japanerin und auch sie ist schon in Brasilien geboren.
Descendente japonês, mas é nascida no Brasil.
Yoshigo erzählt, dass sie im Stadtteil Pinheiros arbeitet, nur eine halbe Stunde per Metro entfernt. Yoshigo ist Assistentin des Chefs einer großen Firma. Ich frage, ob sie der viele Müll am Straßenrand nicht stört. Auf mich macht dieser Stadtteil einen ungepflegten Eindruck.
Auf Sábados, Domingos, Feriados.
An den Wochenenden und Feiertagen wird es hier sehr voll. Unzählige ambulante Verkäuferinnen und Verkäufer strömen herbei. Es kommen sehr viele Touristinnen und Touristen. Auch meine Neffen und Nichten aus der Nachbarstadt Campinas kommen gerne nach Liberdade, um hier in den Restaurants essen zu gehen. Dann übernachten sie bei Freundinnen oder Verwandten. Sie bevorzugen wie ich japanisches Essen, zum Beispiel Sashimi oder Sushi.
Der Fruchtmix von Yoshigo ist fertig, sie nimmt ihn mit nach Hause. Ein ehemaliger Kollege von mir erzählte, dass er einmal ein Jahr in São Paulo gearbeitet hat. Er genoss vor allem die Freundlichkeit der Kollegen.
Es wurde zusammen Fußball gespielt. Wenn man dann mal ein bisschen früher Feierabend machen konnte, dann ist man halt in ein Restaurant gegangen. Und da gab es eine große Vielfalt. Aber auch die Bars quasi in meinem Wohnviertel, wo ich war.
Ich gehe in den Stadtteil Vila Mariana. Dort liegt versteckt eine grüne Oase inmitten der städtischen Betonwüste. Es ist das Biologische Institut mit der einzigen urbanen Kaffeeplantage der Welt. Hier wird an regenerativem Kaffee geforscht. Die bis zu 2 Meter hohen Kaffeebüsche sollen ohne Pestizide und ohne künstlichen Dünger auskommen. Kaffee hat Brasilien reich gemacht. Mehr als 1/3 des weltweit konsumierten Kaffees kommt aus Südbrasilien. Manchmal sind die Plantagen gefährdet.
Wir nutzen zur biologischen Schädlingsbekämpfung einen Parasiten. Es ist eine winzige Schwebefliege, die den Schädling Broca bekämpft. Broca ist ein kleiner Käfer. Er frisst die Kaffeefrucht, die aus 2 Samenteilen besteht, von innen her auf. Die Schale bleibt übrig. Als dieser Schädling das erste Mal auftauchte, wurden die Kaffeefrüchte ganz normal geerntet. Doch als sie den Sack gewogen haben, war die Bohne ausgehöhlt und der Sack war ganz leicht.
Auch Harumi Hojo, Agraringenieurin und Kaffeeforscherin, hat japanische Eltern und Großeltern. Sie wurden Anfang des Jahrhunderts angeworben und arbeiteten nach der wochenlangen Schifffahrt auf den Kaffeeplantagen im Süden Brasiliens. Über dem Biologischen Institut fliegen in einer Tour Hubschrauber. São Paulo ist die Stadt mit dem intensivsten Hubschrauberverkehr Brasiliens. An oder auf mehreren Gebäuden an der Avenida Paulista befinden sich Hubschrauberlandeplätze. Für viele Reiche oder Menschen aus der Politik ist der Hubschrauber das bevorzugte Transportmittel. Harumi Hojo stört sich nicht am Lärm.
Die erste Kaffeeplantage hatten wir hier in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. In den 80er Jahren wurde die Plantage neu angelegt und 2021 habe ich eine Erneuerung angeordnet. Jetzt kümmern wir uns um Umweltfragen und haben untersucht, welche Bienen den Kaffee bestäuben. Im Verlauf der letzten Jahre wuchs hier auf der Plantage die Zahl der heimischen Bienenarten. Wir haben gesehen, dass die Zahl von 2 heimischen auf 6 heimische Arten stieg. Die heimischen Bienenarten haben keinen Stachel, aber wir haben auch noch die Biene mit dem Stachel.
Einmal im Jahr wird die Stadtbevölkerung eingeladen, bei der Kaffeeernte zu helfen. Dann kommen 2000 Menschen ans Biologische Institut und erfahren Neues über Kaffee, ohne den die Stadt niemals so groß und international geworden wäre. So groß ist die Stadt, dass das Hinauskommen schwierig wird, erzählt mein Kollege Andreas.
Ich habe es einmal an die Küste geschafft. Die Idee hatten aber auch viele Paulistas auch. Und dann standen wir für eine Strecke von 80 Kilometern 5 Stunden im Stau. Im Prinzip ist das so ein bisschen die Erweiterung von São Paulo bis zur Küste. Also alles mit Skyscrapern hoch und voll. Und São Paulo ist einfach viel zugebaut. Und das war nicht so geplant in diesem Maße zu wachsen und so viel Bevölkerung unterzubringen.
Aber seine Zeit in São Paulo möchte Andreas nicht missen. Vor allem die Herzlichkeit der Menschen und deren Lebensfreude abends in seiner Lieblingsbar.
Zwei, drei Leute hatten Musikinstrumente dabei. Dann wurde angefangen, einen Samba-Sound zu spielen. Jemand hat dazu gesungen. Und auf einmal tanzte die ganze Straßenecke dort in dieser Bar. Und das habe ich so woanders noch nie erlebt. Und das ist schon was Besonderes.
Ja, gut, und lass uns mal über Einwanderinnen und Einwanderer sprechen. In Liberdade, so würde ich es als Deutscher aussprechen, aber du sprichst es anders aus.
Liberdade.
Liberdade. Da sieht man ja auch, wie stark São Paulo geprägt ist von Einwanderung. Ist dieser Stadtteil das eigentliche Herz dieser Stadt?
Es liegt sehr zentral, Liberdade, aber ist nicht das Herz der Stadt. Aber es ist das Zentrum der japanischen Einwanderung und viele japanische kleine Restaurants sind da und dann hängen da auch so Lampen, Lampions über den Straßen, so ganz schön hergerichtet und hat einen guten Ruf.
Ein Shinjuku-Vibe, Shibuya-Vibe, wie in Tokio.
Ja, genau. Ich denke, so soll daran erinnern. Und die Verbindung zwischen Brasilien und Japan ist eng, weil es eben diese große Gruppe gibt, 500.000 und mindestens, die vor über 100 Jahren in Brasilien eingewandert ist und noch ein bisschen ihre Kultur bewahrt und versucht, auch ihre Sprache zu bewahren und Schulen hat und so. Wie andere Einwanderungsgruppen auch, also jüdische und libanesische und auch deutsche und holländische und italienische, ganz große Community in São Paulo. Und in jeder Stadt gibt es so kleine Stadtteile, die dann von diesen Gruppen geprägt sind. Das finde ich auch ganz schön, auch in Rio ist das so. Und ja, es macht die Städte aus, aber ich würde sagen, die japanische Migration ist eine von vielen. Und die Leute sind aber ganz integriert. Also es ist jetzt nicht so auffällig wie hier so, oh, Migrationshintergrund oder so. Das ist gar kein Thema.
Kein Thema. Ich habe in Tokio, das hat mich damals überrascht, ganz viele Brasilianer getroffen und kennengelernt. Also es gibt offenbar einen regen Austausch zwischen diesen beiden Ländern. Was würdest du sagen, diejenigen mit japanischer Herkunft, die in Brasilien leben, empfinden die sich als trotzdem Brasilianer?
Ja, da wird sehr großen Wert drauf gelegt. Das haben auch meine, die ich interviewt habe, immer wieder gesagt. Das ist ganz klar. Die sind ja nicht japanisch, sondern brasilianisch. Das muss sein. Also das ist auch die Identität.
Lass uns mal über Kaffee reden. Kann man gut in Tokio trinken, aber ich glaube auch in São Paulo. Diesen Kaffee, der São Paulo auch mit wohlhabend gemacht hat. Was würdest du sagen? Wer hat von diesem Reichtum vor allem profitiert und wer hat dafür gearbeitet?
Naja, die Schere in Brasilien ist nach wie vor, geht weit auseinander und das war damals auch so vor 100 Jahren, als der Kaffeeboom so langsam entstand. São Paulo wurde damit reich. Die Kaffeebarone haben diese riesen, wahnsinnig tollen Gebäude gebaut zum Teil und haben auch investiert in die Stadt, also auch Banken, alles Mögliche hängt damit zusammen. Und ich kann nur sagen, dass die Leute, die auf den Plantagen gearbeitet haben, wahrscheinlich nicht zu großem Vermögen gekommen sind, aber die Plantagen besessen haben. Und das ist in Brasilien immer noch Realität. Wer auf dem Land arbeitet, richtig die Arbeit macht, hat meistens nicht viel Geld. Und die das Land aber besitzen, haben mehr Geld.
Und trotzdem wird auf der Straße auch manchmal zusammen getanzt, ne? Hat uns Andreas erzählt. Ist das so ein Moment vielleicht auch, in dem man versteht, ja, es gibt trotzdem Menschen in São Paulo, die da gerne leben, dass das Brasilien ist, so wie wir uns das in Deutschland vielleicht vorstellen?
Ja, São Paulo hat sich auch, finde ich, mit der Musik noch ein bisschen gewandelt. Also da sind die großen Studios. São Paulo ist eben die Kulturhauptstadt auch, ne? Da ist alles, was wichtig ist, Theater, alles dort. Und die Musik, hieß es immer, kommt aus Rio. Das stimmt so ganz nicht mehr, finde ich, schon lange nicht mehr. Weil São Paulo hat zum Beispiel jetzt auch einen ganz großen Karneval, ganz großen Umzug, Samba-Schulen. Gut, die Samba-Schulen, die kommen aus den ärmeren Favelas. Und da machen Musik mehr die Leute, die aus dem Nordosten kommen oder Schwarze, die das eben gut können, die Vorfahren haben in Afrika und rhythmisch, würde ich schon sagen, noch immer die Sache tragen. Aber diese Musik, also dieses Genießen, tun diese Musik alle. Also eben deswegen in den Kneipen, wenn da jemand mal eine Gitarre rausholt und das kann und die Leute können, viele Leute können unheimlich schön spielen, singen. Das ist so, wenn ich auf ein Konzert gehe, die Leute singen immer alle Texte mit. Ich frage mich immer, wie könnt
woher?
Ihr die, woher kennt ihr diese ganzen Texte von hin bis vorne, nicht nur ein Refrain, so wie ich, sondern den ganzen Text auswendig. Die Leute lieben das immer noch. Früher wurde sehr viel Radio gehört, jetzt wird mehr so auf dem Handy gehört und so, aber immer noch. Die Leute lieben Musik und singen mit und die Konzerte sind überfüllt. Und die Leute können die Texte. Es ist wunderschön, dieses Mitmachen mit der Musik, finde ich, in Brasilien.
Sao Paulo macht es einem nicht immer leicht. Die Stadt ist voll und laut und kostet wahrscheinlich auch einige Nerven. Aber sie ist am Leben und es wird gesungen und getanzt und musiziert. Gudrun, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns heute von deiner Reise nach Sao Paulo erzählt hast. War ausgesprochen spannend.
Gerne.
Das war zwischen Hamburg und Haiti. Wenn ihr noch ein bisschen weiter reisen wollt, habe ich noch einen tollen Podcast-Tipp für euch. Die Kolleginnen und Kollegen von Radio 1 haben gerade ein Brasilien-Spezial gemacht. Es geht um die wahnsinnig vielen musikalischen Schätze, die dort zu finden sind, die dieses Land zu bieten hat. Bossa Nova, Samba und auch Hip-Hop. Wer hätte das gedacht? Einfach reinhören bei ARD Sounds. Und genau da bei ARD Sounds, da gibt es auch uns. Liked uns gerne, schreibt uns gerne, wo zum Beispiel soll es als nächstes hingehen. Einfach eine Mail an haiti@ndr.de. Jo, bis zur nächsten Reise zwischen Hamburg und Haiti. Danke fürs Zuhören, sagen Jürgen Korb, Georg Tschoske und ich, Philipp Abrisch.
Podcast von NDR Info.